die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Alle Kinder haben die gleichen Rechte, aber nicht alle Kinder haben die gleichen Startvoraussetzungen. Ihre Herkunft entscheidet, wie groß ihre Chancen auf Erfolg und Teilhabe sind. Gerda Reit hat darüber ein Buch geschrieben, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Und jetzt herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Gerda Reit. Wir wollen heute mit ihr nämlich über das Klassenbuch »Wer gewinnt im Spiel des Lebens« sprechen. Ein Buch, was ich ganz großartig und toll finde, im Klett Kinderbuchverlag gerade erschienen, das heißt im Frühjahr erschienen, und meiner Meinung nach das erste, oder nach meiner Beobachtung, das erste Buch, was das Thema Klassismus für Kinder, für Grundschulkinder überhaupt erfahrbar macht. Herzlich willkommen,
ja, Gerda Reit. Und wir müssen auch dazu sagen, Gerda Reit ist sowohl Illustratorin als auch Autorin. Und ja, kommt eigentlich aus der Illustration und schreibt jetzt eben auch vor allem Sachbücher für Kinder und Jugendliche, und auch einen Kinderroman gibt es. Also alles aus einer Hand.
Schön, dass du da bist.
Dafür fühle ich mich zuständig, ja.
Ganz als allererste Einstiegsfrage vielleicht, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wo du sagst, warum, was hat dich getrieben, dieses Klassenbuch, also dieses Thema anzugehen? Das liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Straße, wie man so sagt, ne? Und es ist auch ein kompliziertes Thema.
Es ist ein kompliziertes Thema, aber so ein bisschen fand ich, dass es auf der Straße lag, weil es gab ja in den letzten Jahren viele Bücher für Erwachsene, die sich damit beschäftigen. Und ich habe die alle sehr gerne gelesen und sehr viel drüber nachgedacht. Also dieses Thema hat mich irgendwie sehr beschäftigt, und ich bin ja viel in Schulklassen unterwegs mit Lesungen, oder ich habe auch teilweise so Projektwochen an Schulen gemacht, wo ich die Kinder ein bisschen besser kennengelernt habe. Und mir ist das aufgefallen, dass das für die Kinder auch ein relevantes Thema ist.
Wie ist dir das aufgefallen?
Also ich sehe halt in den Schulen, dass es sehr stark auseinanderfällt, ne? Ich bin in den verschiedensten Schulen, in Stadt und Land und in den Städten, in verschiedenen Wohngebieten. Und es kann sehr unterschiedlich sein, was man in Deutschland, wenn man in die Grundschule kommt, auf was für eine Schule man geht und wen man da trifft. Es sortiert sich wirklich sehr stark, und mich hat das beschäftigt. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Bei meinen ersten Lesungen hat mich damals die Bibliothek in Dresden eingeladen, die Stadtbibliothek, und die haben verschiedenste Filialen in unterschiedlichen Stadtteilen. Und zuerst war ich in einem Villenstadtteil, und da haben die Kinder so reagiert. Also ich mache meine Lesungen immer so, dass ich viele Fragen stelle und dass man so ein bisschen ins Gespräch kommt. Und die Kinder dort haben so reagiert, wie ich das von meinen eigenen Kindern kannte oder aus deren Umfeld oder bei Kindergeburtstagen oder so. Und danach war ich in einem Stadtteil, der war ärmlich, und da war die Bibliothek in so einer Art wie so Einkaufszentrum untergebracht, einfach um nah bei diesen Leuten zu sein. Und das war so ein DDR-Plattenbaustadtteil. Und die Kinder, die waren total verschüchtert. Die waren irgendwie so stark diszipliniert. Die wurden auch ständig von ihren Lehrerinnen so dazu angehalten, leise zu sein und so. Und die sind ganz wenig ins Gespräch gegangen. Aber wenn sie was gesagt haben, dann war das total gut. Auch nicht schlechter als das, was die anderen gesagt haben. Und das hat mich, also da habe ich das so mitgenommen oder zum ersten Mal so bemerkt. Und in den Folgejahren hat sich dieser Eindruck eigentlich bestätigt.
Das ist jetzt mal nachgedacht. Den du jetzt von außen hast, weil du diese unterschiedlichen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, diese unterschiedlichen Klassen in den Klassen oder in den Bibliotheken vor dich gesehen hast? Oder ist das ein Thema, was diese Schülerinnen und Schüler selber auch als ein relevantes und für sie wichtiges Thema haben? Weil, so wie du das jetzt schilderst, waren das ja zwei relativ homogene Gruppen, die unter sich waren. Also die müssten ja nicht theoretisch eine Klassendiskussion führen, sondern sagen, naja, wir sind halt die, die Geld haben und die Zugang zu Kultur, Bildung und so weiter haben. Und die anderen sagen, naja, wir sind halt die, die es halt echt schwer haben im Leben, weil wir sind halt hier in diesem Viertel, ist halt alles so.
Genau, oder? Ich glaube, dass die das selber, dass denen das noch nicht bewusst ist. Aber ich habe in diesen Erwachsenenbüchern sozusagen gelesen von so Bildungsaufsteigern, dass die gesagt haben, Sie haben das sehr spät im Leben begriffen, dass es das überhaupt gibt und dass es eine Auswirkung hat auf ihr Leben, dass das irgendwie ihnen Hürden in den Weg gelegt hat und sie erst als junge Erwachsene oder noch später erkannt haben, dass es das gibt. Und dann habe ich mal im Kopf so drüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn man das aber wüsste? Wenn man als Kind einfach wüsste, das gibt's und das kann einem passieren. Und Leute, die irgendwie mir begegnen, die sich merkwürdig verhalten oder wo ich mich irgendwie beklommen fühle aus irgendeinem Grund, den ich nicht so richtig begreifen kann, das kann das sein. Also dann dachte ich, okay, man könnte vielleicht mal versuchen, so eine Aufklärungsarbeit zu leisten, auch in diesem Alter. Und ich denke, dass es in der dritten, vierten Klasse ungefähr anfängt, dass man das so reflektiert. Und zwar habe ich mal eine Lehrerin getroffen von so einer Brennpunktschule und die hat gesagt, in dem Alter fängt das an, dass so der Rassismus auf dem Schulhof losbricht und dass sich die Kinder bewusst werden, dass es Unterschiede gibt, die sie vorher gar nicht so gesehen haben oder nicht für so wichtig genommen haben und in dem Moment plötzlich spielt es eine Rolle. Und dann denke ich, dass es so ähnlich auch mit diesem Klassenthema sein könnte.
Du hast ja ganz viele Beispiele sozusagen aus dem Alltag. Da ist jemand im Museum und man merkt so, man kommt sich fremd vor. Der eine sagt, was weiß ich, oder die Kinder untereinander, also wir waren ja am Sonntag in der Monet-Ausstellung. Und der andere sagt, wo wart ihr, Monet? Aha, okay. Und Messer, Gabel, was weiß ich, da liegen drei Messer so ungefähr. Was mache ich denn mit den drei Messern? Ich brauche doch keine drei Messer, ja, irgendwie. Aber alles hat da seinen Platz in dieser Familie, weil es bestimmte Tischsitten gibt. Und also es sind viele kleine Sachen, wo man jetzt gar nicht denkt. Und man könnte sagen, ja, was weiß ich, der kann ja auch in die Monet-Ausstellung, aber wird gar nicht in die Monet-Ausstellung gehen, weil ihm das so fremd vorkommt und er sich, du zeigst das, finde ich, ganz gut, man sieht dieses Kind, was etwas verschüchtert denkt, was mache ich hier und wo gucken die eigentlich drauf, ja, die anderen da, die so sich so selbstsicher in diesen musealen Räumen bewegen. Also diese vielen Alltagsmomente hast du irgendwie gesammelt, komprimiert?
Genau, ich habe überlegt, an welchen Stellen das vorkommt in so einem Kinderleben. Und so ist es einem doch selber auch irgendwann gegangen, dass man irgendwo eingeladen war und gemerkt hat, hier ist es anders. Also es ist so eine Erfahrung, die man als Kind irgendwie macht, finde ich. Und ich habe drüber nachgedacht, wo es in so einem Kinderleben vorkommen könnte. Und auch was, also aufgenommen, was die Leute mir geschildert haben teilweise.
Hast du als Kind auch solche Erfahrungen gemacht?
Genau, also ich komme aus einer Akademikerfamilie, aber ich komme aus Berlin und man hat früher ja viel auf der Straße gespielt und da habe ich auch Kinder sozusagen kennengelernt und war teilweise mit denen dann zu Hause. Man ist dann einfach zu denen nach Hause gegangen und ich weiß, dass ich da in Welten reingekommen bin, wo ich gemerkt habe, hier ist es ganz anders als bei mir zu Hause. Oder teilweise fand ich es auch bedrückend, also teilweise ganz arme Kinder oder Kinder, wo ich denke, dass also jetzt mit jetzigen Augen, dass es da häusliche Gewalt gibt oder dass die so ganz verschüchtert waren und verschüchtert auf ihre Eltern reagiert haben. Ich glaube, ich habe auch so Väter gesehen, die da zu Hause rumsaßen und so gesoffen haben, ehrlich gesagt, und ihre Kinder angeherrscht haben. Und wenn ich mit meinen Eltern versucht habe, darüber zu sprechen, habe ich keine guten Antworten bekommen, weil meine Eltern dann immer... Es war sozusagen unfein, darüber zu sprechen. Die wollten nicht diese Leute so aburteilen, sondern die haben gesagt, das sind aber irgendwie ganz normale Leute und haben das so ein bisschen so verhuschelt, dieses Thema, nicht vertieft. Es war unangenehm für die.
Die können das nicht anders wahrscheinlich.
Genau,
so.
Also und auch immer der Appell, also zum Beispiel habe ich auch mal irgendwann gefragt, weiß ich noch, bei uns in der Familie sind alle klug sozusagen. Woran liegt denn das? In anderen Familien haben alle schlechte Zensuren oder na, da studiert keiner oder es ist mir schon aufgefallen. Und dann haben meine Eltern gesagt, da darfst du dir nichts drauf einbilden, das erbt man eben so, so ist das eben, haben das versucht, irgendwie das Thema dann zu schließen. So, ne? Ja, also man spricht ungern drüber.
Ja, wir haben jetzt so im Vorfeld festgestellt, dass wir hier beide auch, wie heißt es so schön, Erststudierende sind.
Also in unserer Familie, wir waren halt genau. Die Ersten, die dann seit Generationen...
Also da war auch nichts mit Akademikerhaushalt, wenn man so will, sondern wir haben uns jetzt, wenn man das Klassenmodell will, wir haben uns jetzt von einer Klasse in eine andere gearbeitet und das ist ja dann ein bisschen dieses Hürdenüberwinden-Modell, dass man das... was manche das können, dass es Bildungsaufsteiger gibt. Du hast ja auch dann diese Initiative Arbeiterkind auch im Buch genannt, was ja im Grunde auch eine Unterstützungseinrichtung ist, der ja versucht, junge Menschen in die akademischen Wege zu bringen, die eben Schwierigkeiten haben, diesen Weg zu gehen, weil ihnen die Voraussetzungen so nicht da sind. Wie hast du diese Erfahrung denn oder diese Informationen aus dieser Initiative denn mit in dieses Buch reingenommen? Du hast ja extra darauf auch verwiesen. Welche Rolle spielt auch diese Initiative bei dem Buch?
Genau, also ich habe Kontakt aufgenommen, die arbeitet so mit lokalen Ortsgruppen, ne? Das ist eigentlich kein richtiger Verein oder so, sondern das ist so ein loses Netzwerk, würde ich sagen, aus einzelnen ehemaligen Arbeiterkindern, die aber jetzt irgendwie diesen Bildungsaufstieg geschafft haben. Und ich habe Kontakt zu dieser Leipziger Gruppe aufgenommen und habe gefragt, ob sich jemand mit mir unterhalten würde. Und die haben dann zwei Leute geschickt und mit denen habe ich lange geredet, beziehungsweise mit dem einen noch sehr lange, weil der einerseits hat er diese konnte er mir von seinen Erfahrungen irgendwie berichten, aber andererseits hat er auch alle diese Klassismusbücher gelesen, die ich auch gelesen habe. Das heißt, mit dem konnte ich gleichzeitig auf diese Metaebene gehen und so fragen: Ich habe das jetzt so gelesen und so verstanden. Was sagst du dazu? Findest du das auch? Und so. Das war ein sehr intensives Gespräch. Ich habe
guter Sparringspartner, wie man so sagt.
Genau, genau. Wobei ich jetzt nicht mit denen noch weiter zusammengearbeitet habe, sondern ich habe versucht, das so aufzunehmen und ernst zu nehmen, was die mir gesagt haben, das einfließen zu lassen. Und dann haben die als nächstes das fertige Buch gesehen. Und ich war total erleichtert, als die gesagt haben, sie finden es gut und sie erkennen sich darin wieder. Und sie sehen auch, dass ich Sachen aufgenommen habe, die mir erzählt haben. Das war sehr
schön. Bevor es veröffentlicht wurde, haben sie es gesehen? Nee, also
Hätten
Sie noch eine Chance gehabt zu sagen, aber das an der Stelle stimmt nicht oder war es dann schon draußen?
Nee, es war dann tatsächlich schon veröffentlicht. Die Verlegerin Monika Osberghaus, die hat sich das auch gefragt, inwieweit man das jetzt nochmal jemanden gegenlesen lässt, gegenchecken lässt, ob das jetzt so stimmt und ob man das so in die Welt entlassen kann. Und hat Professor Dr. Susanne Regener gefunden und die unterrichtet Medienwissenschaften. Also das ist jemand, die kennt sich mit Büchern aus und weiß, wie man Bücher macht, hat auch selber schon welche geschrieben, aber auch mit dem Thema, da sie auch Bildungsaufsteigerin ist und auch dazu schon gearbeitet hat. Und die hat das sozusagen, ist das mit uns beiden so durchgegangen und hat so Stellen moniert, die so ein bisschen kränkend sein könnten, eventuell daraufhin haben wir es nochmal durchgelesen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, da jetzt zu viele Leute mit ins Boot zu holen, weil zu viele Köche verderben den Brei und irgendwann muss man mutig sein und das dann auch rausgeben.
Ja.
Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht Ziel des Buches, da jetzt zu diskreditieren, sondern es ist ja vor allem auch ein Buch, was aufzeigen will oder was erklären möchte und was ja einfach Dinge nebeneinander stellt und sagt, es sind unterschiedliche Lebensweisen und eine unterschiedliche kulturelle Teilhabe und so weiter, die ja jetzt keine Wertigkeit darstellen. Oder habe ich das in dem Buch so nicht richtig verstanden?
Genau. Ich habe absolut versucht, das habe ich ganz schnell gemerkt, dass man überhaupt nicht werten darf. Ne? Man darf nicht sagen, die einen sind oben, die anderen sind unten. Ich habe auch nicht mit solchen Worten gearbeitet, auch nicht Oberschicht und Unterschicht oder so, sondern versucht, diese Kinder im Kopf zu haben, mit denen ich zum Beispiel bei meinen Projektwochen gearbeitet habe und dachte, die müssen es lesen können und die dürfen nicht gekränkt sein. Man darf die nicht kränken. Ich hatte neulich eine Lesung hier in Leipzig und das war eigentlich eine Schulklassenlesung. Da hat sich eine Frau um die 70 reingesetzt. Die ist einfach so freiwillig dazu gekommen und die hat gesagt, sie hat gesehen, dass es ein Buch ist zu diesem Thema und sie gibt Nachhilfeunterricht für benachteiligte Kinder. Und sie wollte einfach sehen, wie man das machen kann, für diese Kinder so über dieses Thema sprechen. Und die hatte, glaube ich, ganz große Angst, dass man die kränkt. Dass man die irgendwie verletzt, dass die in dieser Lesung sitzen und denken, oh Gott, und ich bin jetzt hier in der falschen Welt oder so. Die hat nachher Kritikpunkte gehabt, aber sie hat es insgesamt gelobt. Sie fand es doch irgendwie ein gutes Unternehmen, das so zu machen.
Hattest du schon viele Lesungen jetzt mit diesem Klassenbuch?
Also ich hatte zur Buchmesse, ich hatte eine auf der Lit Cologne mit sehr vielen Kindern. Es war eine Kinderlesung. Das ist immer ein großer Unterschied, ne? Also ob man eine Lesung für Schulklassen macht, dann ist es ein bisschen wie so ein geschützter Raum. Die Kinder sagen mehr und trauen sich mehr aus sich heraus. Oder ob man Lesungen für freiwilliges Publikum macht, dann kommen die mit ihren Eltern. Und bei diesem Buch kommen natürlich dann oder es ist immer so, ne? Es kommen dann die Kinder, deren Eltern mit ihnen zu solchen Lesungen gehen.
Also das heißt eher aus einer Upper Class als
aus der Bildungselite.
Aus der Bildungsschicht.
Genau. Ja, genau. Ja. Macht bei dem Buch, glaube ich, einen großen Unterschied. Ich hatte auch eine Veranstaltung in Leipzig auf der Buchmesse. Das war so eine Familienlesung, ne? Noch dazu ist es dann immer so bei diesen Familienlesungen, dass man damit rechnen muss, dass nicht die Zielaltersgruppe da ist, weil Leute haben dann mehrere Kinder in unterschiedlichen.
Ja, ja, ja.
Und die waren sehr leise, die haben sehr wenig gesagt. Und dann, also das hat mich irgendwie
nicht verwundert. Getraut wahrscheinlich.
Nicht getraut. Und ich kenne das schon von anderen Lesungen zu anderen Büchern, dass es langsamer und behäbiger ist, dieses mit diesen Familien und so, dass sich die Kinder dann auch nicht so trauen, vor fremden Erwachsenen was zu sagen. Aber das war schon auffallend leise in der Lesung, sehr interessant, während die Kinder immer was sagen dazu, auch keine Scheu haben, dazu was zu sagen.
Klingt jetzt so, als wären die Lesungen in den Klassen
die ehrlicheren.
Ja, die offeneren, weil da alle dabei sind, auch die vielleicht nicht freiwillig zu einer Lesung gehen würden, aber dann über das Thema plötzlich doch abgeholt sind und sagen, ach, habe ich jetzt gar nicht so erwartet, oder hier ist jemand, der sehr viel von mir weiß in diesem Buch und davon was erzählt. Also es klingt so, als wäre das sozusagen das Ergiebigere, vor Schulklassen zu lesen, weil da viel mehr Rückmeldung kommt von allen möglichen Kindern.
Ist sowieso immer so bei Lesungen, dass alle, ich glaube, das machen alle Autoren recht gerne vor diesen Schulklassen, und auch, weil da unfreiwillige Kinder dabei sind, sozusagen Zuhörer, die sonst überhaupt nicht mit dieser Welt in Berührung gekommen wären. Also das ist irgendwie eine ehrenhafte Aufgabe, solche Schullesungen zu machen. Aber bei dem Buch ist es natürlich nochmal besonders wichtig.
Habe ich mir, als ich es gelesen hatte, gewünscht, ich hätte das als Grundschulkind gehabt, sozusagen, weil es gab immer wieder so Situationen, wo man denkt, ah, okay, und man hat das immer nur so sozusagen, also bruchstückhaft, also es gibt dann die eine Situation, die man empfindet, die andere, aber man kann das als Kind, oder mir ging es zumindest so, kann man das noch gar nicht so auffächern, dass das alles miteinander zusammenhängt, ja, wie du das in deinem Buch erklärst. Also bei mir fing das zum Beispiel an, ich sage immer gern, Deutsch war meine erste Fremdsprache. Man muss sozusagen erstmal aus dem Dialekt rauskommen, ja, um in der Schule irgendwie so. Und dann gibt es viele kleine Momente sozusagen, wo man merkt, aha, ich war da nicht alleine, das nicht. Es gab genug andere dialektsprechende Kinder, aber man merkte, es gibt eben Unterschiede. Die einen, die so sprachen, die anderen, also allein vom alltäglichen Sprechen miteinander. Und andere Merkmale auch, aber das waren immer so punktuell. Und ich dachte hier, Mensch, wenn ich das vielleicht als 9- oder 10-Jähriger mir hätte durchlesen dürfen, dann hätte ich, glaube ich, das große Ganze viel besser geblickt. Also ich hätte mir es gewünscht.
Ja, das ist toll zu hören. Also das war das, was mir mein Gesprächspartner von arbeiterkind.de mit auf den Weg gegeben hat. Also den habe ich gefragt, was hätten Sie sich dann für ein Kinderbuch gewünscht? Was hätte da drin stehen müssen, wenn Sie ein Kinderbuch gehabt hätten als Kind? Und der hat lange darüber nachgedacht und hat dann gesagt, er hätte gerne irgendwie praktisch so eine Draufsicht gehabt, dass es einfach verschiedene Welten gibt, ne? Dass das, was er sieht, ist jetzt ein Ausschnitt, aber andere Leute leben anders. Das hat er ganz spät erst verstanden oder ganz spät erst so sich so zusammensortiert. Und das war das, was er dann auch irgendwie in dem Buch wiedergefunden hat. Ja, ich denke, also, dass man vielleicht, also, wenn man es gelesen hat, hat man auch nicht alles, das Thema jetzt irgendwie abschließend verstanden oder so, aber man hat vielleicht im Idealfall dann wie so ein Schlüssel, wo man dann die Erfahrungen, die man so sammelt, einordnen kann.
Einer ihrer Gewährsleute ist ja Pierre Bourdieu, mit dem Buch Die feinen Unterschiede.
Mhm. Auch das beziehst du dich ja am Ende in auch quasi im Nachwort oder drauf, dass das halt sozusagen der erste große Soziologe war, der nicht nur wie Marx über die ökonomischen Rahmenbedingungen gesprochen hat, sondern auch über die soziokulturellen oder kulturellen Unterschiede gesprochen hat. Und diese beiden Faktoren spielen ja durchaus auch immer eine Rolle. Aber so ein bisschen bleibt ja das Ökonomische nur so am Rande drin. Hätte ja jetzt auch denken können, das Klassenbuch könnte ja auch so eine Art marxistische Kampfschrift werden. Wie hast du denn da diesen Spagat weggekriegt? Oder beziehungsweise diese, diesen Weg dann gefunden zu sagen, ah nee, das eine hat vielleicht manchmal was miteinander zu tun, aber nicht zwingend.
Ja, das ist interessant.
Jetzt auch schon die Diskussion über die niedrigen Honorare bei Menschen, die Bücher machen, die auf der einen Seite bildungsbürgerlich oder intellektuell weit oben stehen würden, wenn wir oben und unten als Begriffe mal belassen würden, aber die jetzt eher in prekären Verhältnissen arbeiten, wo diese Welten sich ja so durcheinander durchmischen quasi. Mhm.
Ja, es ging mir zum Beispiel selbst auch so, dass ich praktisch mich nie einordnen konnte. Immer wenn, als dieser Klassenbegriff so zaghaft wieder aufkam, da habe ich mich mal versucht, so gedanklich einzuordnen und konnte mich nie einordnen, weil in diesem ökonomischen wäre ich ja auch weit unten. Und ich finde es eben so hilfreich, nach diesem Bourdieu-Modell kann man ja, gibt es ja unterschiedliche Arten von Kapital. Ne? Es gibt nicht nur finanzielles oder so ökonomisches Kapital, sondern es gibt auch kulturelles Kapital, das ist zum Beispiel Bildung oder dass man weiß, wie man, dass es ein Museum gibt und wie man sich darin bewegt. Und diese Bildung kann man aber wieder umwandeln, also nicht immer und nicht an allen Stellen des Lebens, aber wenn die Kinder sozusagen, also wenn man denen das mitgibt, dass die sich in dieser Welt bewegen können, haben die Kinder eine totale Chance aufzusteigen und dann auch wieder das umzuwandeln in ökonomisches Kapital. Und das finde ich doch sehr einleuchtend oder das beobachtet man im Leben tatsächlich. Also dieses Bourdieu-Modell oder wie der die Klassen, also wie man in Klassen sortiert wird und darin festgehalten wird und sich darin irgendwie so einordnet auch und wie sich das verfestigt, das ist irgendwie einfach was sehr nah an der Lebenserfahrung ist. Und ich bin ja auch Ostkind, also wir wurden früher auch gequält mit der Arbeiterklasse, die kämpft und der Klassenkampf und immer sollte man kämpfen und man dachte als Kind, was für eine Klasse und was für ein Kampf irgendwie. Das hat man halt nicht beobachten können in seinem Leben, deswegen.
Das ist eigentlich jetzt, könnte man sagen, ein Bourdieu für Kinder?
Ja, im Grunde, ne? Also wie eine Übersetzung oder eine Übertragung. Bourdieu für Kinder und dann die Aspekte rausgesucht, die vielleicht für Kinder und jetzt relevant sein.
Alltagstauglich, ja, alltagstauglich
schon auch,
sind.
Auch schon ein älteres Buch. Also ja, wenn du da auch vieles gelesen, was ich gerade auf dem Tisch liegen habe, ist von Hanno Sauer, Lasse, ja. Heißt ja auch so. Der bleibt nun bei den Begrifflichkeiten. Ich glaube auch, um ein bisschen zu provozieren, dass das im Untertitel heißt, die Entstehung von oben und unten.
Ja.
Und du hast ja jetzt gerade gesagt, genau dieses oben und unten findest du ja nicht ganz so passend. Oder du willst ja mit den Begriffen gar nicht arbeiten, weil das ja so impliziert, genau. Oben, das sind die, die alles Kapital haben, auch das, ja. Bildungs- und unten sind die, die nichts haben. Aber es vermischt sich ja, es ist ja vieles ist ja gar nicht so eindeutig und alles unten, alles oben, sondern es ist ja so ein Konglomerat aus verschiedenen Elementen oder verschiedenen Zugehörigkeiten.
Und es macht was im Kopf, wenn man sich das alles auf einer Ebene vorstellt. Also in Wirklichkeit sind ja die Leute nicht oben, ne? Also alle bewegen sich auf der gleichen Ebene. Da ist auch der Bundeskanzler, der ist jetzt, schwebt nicht über mir oder so und auch nicht irgendwelche.
Doch, der hat einen Pilotenschein, der ist seit oben manchmal.
Zeitweilig, genau. Ja, zeitweilig. Aber es macht tatsächlich was im Kopf, ne? Und Hanno Sauer muss ich ja nicht sorgen, der ist ja oben und kann auch nicht.
Ja. Also für mich ist als Bild dieser Wettkampf, da ist es sozusagen linear, alle starten auf diesem Feld, wo losgesprintet wird. Da gibt's kein oben unten, das ist sozusagen auf einer Ebene. Aber das ist für mich das Bild in diesem Buch, wo in einem einzigen Bild eben diese Unterschiede erklärt werden, weil die Startvoraussetzungen sind anders. Und du schreibst, also du machst so schön diese Startmarkierung, aber diese fünf Buchstaben Start, S-T-A-R-T, bei jedem sind die anders. Das S ist viel weiter als das T und das A liegt ganz weit hinten. Also es hat nicht jeder denselben Ausgangspunkt, weil es diese feinen Unterschiede gibt. Andere kommen mit einem schweren Gepäck sozusagen mit auf den Weg und man sieht, wie der eine mit Tüten und der andere mit dem Rucksack sozusagen. Und also was jeder sozusagen, was jeden etwas hemmt und dass es eben nur eine Gruppe gibt sozusagen, die gleich vorneweg ist. Also das ist für mich das Bild schlechthin.
Mhm. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Also solche Bilder werden häufig in Erwachsenenbüchern, die sich mit Klassen beschäftigen, irgendwie heraufbeschworen oder erzählt, berichtet. Ich habe es einfach bloß aufgezeichnet. Genauso wie diese anderen Bilder in dem Buch, die so diese Spielmetapher, ne? Man sagt ja auch die gleichen Chancenbedingungen am Start, als ob es ein Wettkampf ist oder ein Wettlauf. Und das ist übrigens Kindern auch sehr vertraut. Also so bin ich in diese Lesungen, die ich bisher hatte, gegangen, dass ich gefragt habe, also worum könnte es in dem Buch gehen? Was denkt ihr, wer gewinnt im Spiel des Lebens? Worum geht's denn im Spiel des Lebens? Und die beschreiben das sehr genau, worum es darin geht.
Dafür antworten?
Die beschreiben das so. Also man muss sich anstrengen, damit man was erreicht sozusagen, damit man einen guten Platz hat. Aber die haben nicht diese Worte.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu diesem Titel? Das ist ja ein cleverer Titel, Klassenbuch. Da wird gespielt sozusagen. Und wer gewinnt im Spiel des Lebens? Wie kamt ihr zu diesem, finde ich, sehr, sehr treffenden Titel?
Wir haben eine ganze Zeit rumlaboriert und es gab so einen Platzhaltertitel, der hieß Die kleinen feinen Unterschiede, weil das Buch von Bourdieu Die feinen Unterschiede heißt. Und eigentlich fand ich das auch immer ganz schön, wie so ein Kindertitel eigentlich auch, Die feinen Unterschiede. Und das versteht man aber bloß, wenn man den kennt. Insofern haben wir es dann irgendwann verworfen und dann gab es eine Liste. Und auf der Liste stand irgendwo auch Klassenbuch. Und das wurde dann der Titel, nachdem die Monika Osberghaus das Leuten vorgelegt hat und gezeigt hat. Und dann haben mehrere gesagt, nenn's Klassenbuch. Und der Untertitel kam vom Verlag.
Jeder kriegt sozusagen auch einen Eintrag ins Klassenbuch, einen Eintrag ins Buch des Lebens. Ja,
weil ich glaube, es machte schon Sinn, da noch einen Untertitel drunter zu setzen, weil natürlich diese Doppeldeutigkeit im Begriff erstmal etwas verwirrt. Mhm. Und der durch den Untertitel schon ein wenig auf die richtige Fährte lockt und man dann schon ahnt, worum es geht. Ja. Das wäre ansonsten wahrscheinlich ein bisschen, da wäre die Überraschung sehr groß gewesen bei dem einen oder anderen.
Ja, das denke ich auch, ja. Ja, mit dem Titel bin ich ganz zufrieden auch, aber es ist jetzt nicht alles nur selbst ausgedacht, also gebührt auch dem Verlag die Ehre.
Habt ihr überhaupt viel zusammengearbeitet sozusagen? Hast du immer wieder, also mit dem Verlag, mit dem Lektorat, ist ja oft so, dass man so dann reingeht und an der Stelle sagt, wo man noch ein bisschen macht, oder war das schon ein großer Wurf?
Nee. Ja, also bei diesen, bei meinen Sachbüchern, die entstehen so nach und nach, ne? Das ist nicht sofort so, dass man es aufschreibt, sondern man recherchiert ja dann immer weiter, liest noch immer weiter dazu und dann verfeinert man das immer so. Und ich habe das zusammen gemacht mit der Monika Osberghaus, also die hat das Lektorat gemacht und wir haben alle paar Wochen darüber gesprochen und immer wieder uns das neue Manuskript. Und es bestand dann aus schon den Sätzen aufgeschrieben, was oft, also erst ist es so gewesen, dass man sich das überlegt hat, was kann man, in wie viele Seiten braucht man, was kann man auf diesen 80 Seiten, die es hat, erzählen und was müsste welches Gewicht bekommen und was könnte man auf dieser Doppelseite erzählen, was ist auf dieser dran und auf dieser dran. Das mache ich dann alles, aber dann hat sie es immer kommentiert und auch eben ganz stark darauf geguckt, ob man beleidigt sein könnte, ob man irgendwen kränkt, irgendwer sich davon, oder dass man auch nicht in so einen Zynismus kippt. Ne? Es sind ja alles Missstände, aber man darf trotzdem nicht zynisch werden. Oder
ist er jetzt Illustratorin und Autorin? Ist es dann im Entstehungsprozess so auf beiden Ebenen passiert, dass du geskribbelt hast, geschrieben hast? Oder gab es am Anfang ein Manuskript und hast dann illustriert? Wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ich mache das immer, also ab einer gewissen Stufe, wenn ich weiß, was eine Seite, was diese Doppelseite jetzt erzählen soll, dann habe ich schon irgendwie ungefähr eine Bildidee im Kopf und die irgendwann skizziere ich die. Und in dem Moment ändert sich auch ein bisschen der Text häufig, weil die Bilder dann Teile übernehmen. Also dann sieht man auf dem Bild Sachen, die vorher in dem Text standen und dann kann es im Text raus, damit es nicht so redundant wird. Das finde ich immer ganz schön und dann kann der Text einfach super knapp sein und nur wie so ein Schlüssel zu dem Bild oder so, damit man nicht so viel lesen muss, weil das soll sich ja auch an Leute richten, die vielleicht gar nicht so lange Bücher lesen.
Also ich finde es eh bewundernswert, dieses Zusammenschrumpfen lassen, wie du es beschreibst, denn das ist wahnsinnig schwierig, zu einem Bild manchmal nur einen Satz zu haben. Ne? Ich könnte mir vorstellen, am Anfang, man hat da, das muss doch gesagt werden, das muss doch auch gesagt werden, das darf nicht vergessen werden. Und dass du das so eindampfst sozusagen, einköchelst, das ist schon, finde ich, eine tolle Leistung.
Also ungefähr so ist es auch, als ob man es einköchelt. Am Anfang steht da mehr und dann wird immer mehr entschlackt. Genau, einköcheln ist gut.
Das ist wie ein Fond, ein Gemüsefond.
Ein großer Topf Boudieu.
Ja,
genau. Da kommt ganz viel dazu und dann lässt man es ganz lange simmern, bis ein Kinderbuch rauskommt.
Ja, gut beschrieben.
Boah. Stefan, wir haben jetzt gerade das Universalrezept.
Ja, so geht das.
Gefunden.
Von Gerda Reit, genau. Ja, wunderbar. Also, wir könnten noch ganz viel, glaube ich, erzählen, aber wir haben einen Einblick bekommen.
Ja. Also wir haben jetzt auch gesagt, es ist nicht nur ein Klassenbuch, sondern auch ein Klassebuch.
Ja, genau, ein Klassebuch.
Mit dem man sehr viel anfangen kann und was, glaube ich, auch für viele Schulklassen und für viele Kinder eine sehr interessante Lektüre ist, um über ihre eigene Situation nachzudenken oder sich Dinge klar zu machen oder Dinge zu verstehen und zu sehen, wie man damit später umgeht. Also von daher steckt da eine ganze Menge drin.
Also ich habe schon mal auch geschrieben, dieses Buch gehört unbedingt in jede Schulbibliothek und ich hoffe, dass das auch...
Dass da jemand hört.
Ja, dass da viele lesen und hören, dass dieses Buch wirklich, weil es so besonders ist, in jede Schulbibliothek, Grundschulbibliothek, aber auch gerne für weiterführende 5., 6. Klasse, da taugt das immer noch sehr, sehr gut, lesen, weil dann, glaube ich, doch das ein oder andere dem Lesenden einfach... Es entschlüsselt sich sozusagen, dass es Gründe gibt, warum es so ist, wie es ist und vielleicht auch an welchen Schräubchen man drehen kann, damit sich was verändert. Ja, vielen Dank für dieses schöne Buch, Gerda.
Danke.
Und Dank für das schöne Gespräch.
Ja, freut mich sehr. Vielen Dank auch für die Einladung.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.